Ja, ganz kurz zu meiner Person. Also der Name ist schon gesagt worden, Werner Dörr. Bin mit meiner Frau Alice heute hier. Und zwar als Ausnahmefall. Normalerweise nach Plan müsste der Joachim Krohn hier heute die Predigt halten. Aber er ist anderweitig verpflichtet und hat man mich kurz angerufen, ob ich vielleicht heute einspringen werde. Und das mache ich auch gerne. Wir waren schon ein paar Mal hier in der Gemeinde, so als Gäste. Jetzt heute zum ersten Mal zum Predigen. Ja, zu meiner Person dann im Einzelnen ganz kurz. Ich bin im Alter von 32 Jahren damals aus dem Berufsleben ausgestiegen und bin hauptamtlicher Pastor geworden, habe dann in Memmingen 20 Jahre als Pastor gedient. Zu meiner Amtszeit damals, 1990, ist auch die Friedenskirche gebaut worden. Und heute ist es so, ich bin schon sehr lange in Rente. Und heute habe ich noch einen kleinen Dienst in der Friedenskirche in Memmingen. Das ist die Leitung und Verantwortung für die Seniorengruppe, wo wir alle zwei Wochen zusammenkommen. Und es dann meine Aufgabe ist, so alle 14 Tage das Wort Gottes zu verkündigen. Das macht mir dann im Alter auch noch Spaß, ja. Viel Freude. Soweit zu meiner Person, ja. Ja, ein interessantes Gleichnis. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was der Inhalt dieses Gleichnisses ist? Das, was da geschrieben steht, das scheint gar nicht logisch zu sein. Die ganz wenig gearbeitet haben, nur eine Stunde am 12-Stunden-Tag, die kriegen genau den gleichen Lohn, wie die den ganzen Tag geschuftet haben. Also wir werden sehen, was Jesus mit diesem Gleichnis gemeint hat. Gibt es unter uns welche, die mit diesem Gleichnis noch gar nichts anfangen können? Also ich habe lange gebraucht, bis ich das früher kapiert habe, was da drin steckt. Das wollen wir heute jetzt mal wirklich gemeinsam miteinander teilen. Also, dieses Gleichnis steht in einem direkten Zusammenhang mit der Geschichte vom reichen Jüngling. Die kennen wir alle, die brauchen nur ganz kurz ansprechen. Ein junger, reicher Mann, der sogenannte reiche Jüngling, fragt Jesus, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe. Ist aber schon ganz interessant, dass ein Reicher noch mehr will, als er schon hat. Er wollte auch noch das ewige Leben. Jesus sagte zu ihm, halte die Gebote und ich mache das ganz kurz und er geht dann drauf ein. Der reiche Jüngling reagiert also negativ, nimmt das nicht an. Er sollte sein Hab und Gut den Armen geben und Jesus nachfolgen und dann wird er einen Schatz im Himmel haben. Das zeigt drei ganz wichtige Punkte, die heute auch in der Predigt hier uns ganz nachhaltig im Herzen bleiben sollen. Das einmal das Verlangen nach dem ewigen Leben, dann der Ruf in die Nachfolge Jesu und dann einen Schatz im Himmel zu haben. Ist eigentlich schon erstaunlich, dass diese Geschichte so einen Inhalt hat, aber ich werde das im Einzelnen dann erklären. Der reiche Jüngling versteht man mich gut, ja? Ja. Aha, gut, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Der reiche Jüngling ging auf das Angebot Jesu nicht ein und danach zeigte Jesus den Jüngern, dass es fast unmöglich ist, dass ein Reicher in das Reich Gottes kommen kann. Und als die Jünger das aus dem Munde Jesu hörten, waren sie ganz entsetzt. Und Petrus, der immer so ein bisschen vorlaut war, fragte dann ja, was ist dann mit uns? Wir haben doch auch alles verlassen. Was werden wir dann für einen Lohn bekommen? Und da sagte Jesus, ja, wenn ihr einmal im Reich Gottes mit mir zusammen sein werdet, auf meinem Thron werdet ihr sitzen oder auf Thronen sitzen und werden dann das Volk Israel richten. Das sagt er ihnen dann als Lohn und als Antwort. Also die Jünger sind von Entsetzen ergriffen worden. Das ist das so schwierig, dass man ins Reich Gottes kommen kann, dass Reiche gar keine Chance haben? Dann sagt Jesus zu ihnen, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das war auch eine ganz gute Aussage. Diese berechtigte Frage des Petrus veranlasst Jesus jetzt, dieses Thema vom Reich Gottes aufzugreifen und in einem Gleichnis darzulegen. Die, Diese Frage geht also um das ewige Leben, um die Nachfolge und um den wahren Lohn. Und wir sehen also in diesem Gleichnis, dass Jesus immer wieder mal in Bildern gesprochen hat. Nicht konkret, dass man es sofort verstehen konnte. Und das ist so in der Bibel sehr häufig im Alten und auch im Neuen Testament, dass die Schrift immer wieder in anschaulichen Bildern zu uns redet, damit wir in der Deutung dieser Bilder auch verstehen, was die Botschaft ist. Ich vermute auch, dass unter anderem auch damals in der nicht so sehr gebildeten Generation seiner Zeit oft die Bilder halt leichter zu verstehen waren als die konkrete Anrede. Ich lese in Vers 1, wir waren also bei Matthäus 20, in Vers 1 lese ich, und ich werde jetzt während der Predigt von Vers zu Vers durchgehen, und wer eine Bibel bei sich hat, der kann jetzt Vers für Vers mir folgen. Es ist die Elberfelder Übersetzung, die ich hier habe. Also ich lese im Vers 20, in Kapitel 20, Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Die Arbeiter sind hier im Bild Jünger, die Gottes Ruf zur Nachfolge hören und darauf eingehen. Der eine Denar, der hier als Bild hier für den Lohn benannt wird, ist nichts anderes als das ewige Leben. Das werden wir dann auch im Lauf dieses Gleichnisses erkennen. Und die 12 Arbeitsstunden, das ging also morgens um 6 Uhr los und abends um 18 Uhr war die Arbeit zu Ende. Diese 12 Arbeitsstunden sind ein Bild für die Lebensspanne der Menschen, die in die Nachfolge Jesu berufen wurden. Das ganz kurz. Vers 2. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Der Lohn der Nachfolger wird nur mit der ersten Gruppe ausgehandelt, einen Denar. Ein Denar war damals, ich habe ja vorher fast verstanden, du hättest gesagt Dollar. Egal, Dollar hin, Denar her, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall war ein Denar der Tageslohn eines Tagelöhners. Die haben ja auf dem Marktplatz gestanden, sind dann von den Arbeitgebern angesprochen worden, so jeden Tag. Das war der Tageslohn eines Arbeiters. Für die 4 anderen Gruppen wurde kein Lohn vereinbart. Da wurde nur gesagt, es wird schon recht sein, was ich euch gebe. Und für die letzte Gruppe ist gar nichts gesagt worden. Also nur die erste Gruppe und die letzte Gruppe. Und wir werden auch in diesem Gleichnis erkennen, dass Jesus nur diese 2 Gruppen im Gleichnis benennt. Und das ist dann die eigentliche Botschaft, die ich jetzt dann auch im Detail erklären will. Vers 3 bis 7 lese ich jetzt. Wir haben ja den ganzen Text schon mal gelesen. Als er nun um die 3. Stunde hinausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Wieder ging er hinaus und die 6. und die 9. Stunde machte es ebenso. Als er aber um die 11. Stunde, also um 17 Uhr, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier rum den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. 5-mal werden die Arbeiter in den Weinberg berufen. Und die letzte Gruppe hat nur eine Stunde von 17 bis 18 Uhr arbeiten müssen, im Gegensatz zu den anderen, die insgesamt 12 Stunden arbeiten mussten. Dieses Bild, und jetzt kommen wir immer auf die Bilder zurück, dieses Bild zeigt, dass Gott zu unterschiedlichen Zeiten Menschen in seine Nachfolge ruft. Die einen sind ganz früh berufen, die können ein ganzes Leben lang für Jesus da sein. Und die Spätberufenen erleben den Ruf Gottes in ihrer letzten Lebensphase. Zum Beispiel der Schächer am Kreuz. Der hat nur noch wenig Zeit gehabt, sich für Christus zu entscheiden. Und diese beiden Jüngergruppen stellt Jesus in diesem Gleichnis in ihrer geistlichen Unterschiedlichkeit dar. Zwischen der letzten Gruppe und der ersten Gruppe ist ein ganz großer Unterschied in ihrem Verhalten. Von den anderen drei Gruppen in der Mitte wird gar nichts mehr gesagt. Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den letzten bis zum ersten. Jetzt wird für alle der Lohn des Tages ausbezahlt. Es wird entgegen jeglicher menschlichen Vernunft zuerst die letzte vor der ersten Gruppe belohnt. Normalerweise hätte man gesagt, oder logischerweise, zuerst kommen die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, dann die zuletzt arbeiten, kommen auch zuletzt. Aber genau umgekehrt ist es hier. Durch diese Maßnahme des Hausherrn können wir eine sehr hilfreiche Lektion für das geistliche Verhalten der ersten Gruppe lernen, deren geistliche Haltung Jesus in diesem Gleichnis offenlegen will. Also Jesus will mit dieser Botschaft die geistliche Einstellung dieser ersten Gruppe erklären, wie die reagiert haben auf diesen Vorfall. Vers 9. Und als die um die 11. Stunde, also die am wenigsten gearbeitet haben, Eingestellten kamen, empfingen sie einen Denar. Für eine Stunde Arbeit bekommen die einen vollen Tageslohn, genauso wie es abgemacht war. Jetzt kommt die große Überraschung. Die letzte Gruppe bekommt den vollen Lohn, obwohl sie nur eine Stunde gearbeitet haben. Und wir können uns vorstellen, jetzt kommt das, ist es interessant, hier sagt Jesus nichts über ihre Reaktion. Gar nichts. Nur, dass sie die Ersten waren und einen vollen Tageslohn bekommen hatten. Aber ich denke, Jesus wusste bei der Erzählung dieses Gleichnisses, dass alle, die dieses Gleichnis hören, auch verstehen, warum. Da wird natürlich Jubel und Freude ausgebrochen sein, Dankbarkeit, Lobpreis, Hoffnung, Heilsgewissheit. Ja, es war wie ein Sechser im Lotto. Das muss man sich mal vorstellen. Die große Güte und Gnade des Hausherrn hat sie überwältigt. Die Güte und Gnade Gottes hat sie überwältigt. Und da sehen wir, dass Gottes Gnade ein unverdientes Geschenk ist, ohne eigene Leistung, sondern reine Gnade und Güte Gottes. Eine Gunstbezeugung Gottes gegenüber den Menschen, die große Freude ausgelöst hat. Das war also die Reaktion dieser letzten Gruppe, die nur eine Stunde gearbeitet hatte. Das kann man gut verstehen, dass die aus dem Häuschen waren. Also die Bildersprache, die muss man auch so wieder erzählen, dass man sich so ein bisschen hineinfühlen kann. Was ist mit diesen Letzten, welche die allergeringste Arbeitsleistung erbracht haben, geschehen? Zwischen ihnen und dem Hausherrn ist eine Beziehung des Vertrauens und der Liebe gewachsen. Da ist eine Beziehung gewachsen zwischen den Jüngern und dem Herrn. Und das ist das, was die Bibel auch über die richtige geistliche Einstellung der Jünger Jesu sagt, dass es die erste Liebe ist, die das Entscheidende ist, was unseren Glauben ausmacht, die erste Liebe zu Jesus. Seid ihr einverstanden? Nicht die Werke, und das wissen wir auch aus der Offenbarung, wo die Gemeinde Ephesus angesprochen wurde, ihr habt viele gute Werke, aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Hier sehen wir, wie diese Gruppe, die letzte Gruppe, in diese Beziehung zu Gottes hineingefunden hat, durch Glauben, durch Beschenktsein, durch Gnade und Güte Gottes. Vers 10. Jetzt wird es spannend. Entschuldigung, ich muss immer wieder mal ein bisschen nachtranken. Vers 10. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. und auch sie empfingen je einen Denar. Zuerst die große Überraschung, dann die große Enttäuschung. Man kann diese Leute verstehen, da wäre ich wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen, wenn es so bei mir gelaufen wäre. Nur einen Denar, 12 Stunden gearbeitet und nur so wenig Geld dafür. Die erste Grube, wir sehen hier, sie meinten, also sie dachten, dass sie wegen der Mehrarbeit auch mehr Lohn haben werden und haben wollten. Und dies war im geistlichen Verständnis ein Denkfehler. Man kann sich das ewige Leben nicht durch Leistung erringen und erzwingen. Das muss man sich merken, wenn einer gesetzlich ist auch. Manche Kirchengemeinschaften predigen ein gesetzliches Evangelium, wo Leistung mehr zu bedeuten hat als der Glaube. Dies war also ein Denkfehler, der Zugang zum ewigen Leben durch fromme Leistung verdienen zu können. Wer so denkt, hat die Gnade und Güte Gottes nicht begriffen, die in diesem Gleichnis besonders im Mittelpunkt steht. Hier wird Gott, der Vater, in einem wunderbaren Bild, zwar in diesem Fall als Hausherr, aber im wunderbaren Bild, gezeigt, Gottes Güte und Gnade, mit der und durch die er Menschen rettet und zum ewigen Leben führt, beziehungsweise auch zur Nachfolge. Also die große Enttäuschung, auch nur einen Denar. Verse 11 bis 12. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Wer falsch denkt, reagiert auch falsch. Sie murren und klagen den gütigen Hausherrn an. Es kommt zu einem enormen Vertrauensbruch zwischen der ersten Gruppe und dem gütigen Gott, der hier im Gleichnis als Hausherr bezeichnet wird. Die Beziehung zerbricht. Ein Vertrauensbruch, den sie eigentlich am Anfang noch hatten. Sie haben ja Vertrauen gehabt, dass sie einen Denar bekommen. Es war ja vertraglich abgemacht. Hier wird am deutlichsten gezeigt, welches Problem die erste Gruppe hatte. Sie hatten ihr Vertrauen zum Hausherrn verloren, indem sie ihm Ungerechtigkeit vorwarfen, obwohl er sich an die Vereinbarung von einem Denar gehalten hatte. Das Ergebnis, das Vertrauen, das die erste Gruppe am Anfang des Tages in den Hausherrn gehabt hatte, hat sich zum Misstrauen verändert. Vom Vertrauen zum Misstrauen. Die Gottesbeziehung ist gestört. Und hier geht es also um das, was im Inneren des Menschen, in seinem Charakter, in seinem Wesen, in seiner Veranlagung, dass das ans Licht kommen muss. Und das ist auch heute mit ein großer Teil der Botschaft. Die Beziehung zum Herrn hat einen tiefen Riss bekommen. Sie murren und klagen Gott an. Murren ist Auflehnung und Rebellion im Herzen gegen Gottes Wege und Zulassungen in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Denken wir an Israel. Die haben 2 Jahre lang schon in der Wüste den Weg Richtung verheißenem Land genommen und dann haben sie gegen Gott gemurrt. Und wie Gott dann darauf reagiert hat, wissen wir auch, dass sie dann noch viele Jahre anschließend durch die Wüste gehen mussten. Murren und Hadern gegen Gott, das ist eine wirkliche Charaktersünde, so wie ich das heute nennen will. Murren und Hadern mit Gott. Haben wir schon oder haben wir nicht auch immer wieder mal gemurrt oder gehadert mit Zulassungen, mit denen wir nicht gerechnet haben, obwohl wir unter dem Segen Gottes stehen? Das nächste ist Vers 12. Sie sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages getragen haben. Du hast sie uns leicht, du hast es ihnen leicht gemacht. Das ist Neid. Du hast sie uns gleich gemacht. Da fängt der Neid an, auch in den Jüngern Jesu. Wenn die Herzen der ersten Gruppe rein gewesen wären, hätten sie sich über alle Maßen über die Letzten gefreut, dass die auch noch in einer späteren Lebensphase zum ewigen Leben gefunden haben. Da hätte man sich ja freuen müssen. Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie waren neidisch, weil es ihnen so leicht gemacht wurde. Wie kann der Hausherr das zulassen? Das ist doch ungerecht. Und statt Glauben haben sie an der Gerechtigkeit Gottes gezweifelt. Hadern, Murren, Neid. Neid fängt mit Vergleichen an. Wenn man auch in einer Gemeinde ist oder Familie und Gesellschaft, ist es auch so, dass Jünger Jesu oft angefochten sind, was den Neid anbelangt. Warum sind andere gesegneter als ich? Neid durch soziale Unterschiede in der Gemeinde, Beruf und Nachbarschaft. Neid, wenn christliche Familien Kinder haben, in denen bei der einen Familie alle Kinder und Enkelkinder gläubig geworden sind und andere Familien, deren Kinder überhaupt nicht gläubig geblieben sind oder gläubig geworden sind. Auch hier ist Neid eine ganz große Anfechtung. Und das ist nun mal so, dass auch in christlichen Familien manche diese Problematik haben, dass ihre Kinder nicht im Glauben stehen. Und dann blicken sie neidisch auf die Familien, deren Kinder alle im Glauben stehen. Ist das nicht so? Das hier geht an die Substanz des inneren Menschen. Neid auf begabtere Leute in unserem Umfeld. Neid ist eine Charaktersünde und sie ist wie ein Krebsgeschwür der Seele. Ich habe mal ein Gespräch mit jemandem gehabt. Diese Person hat über Jahre Neid im Herzen bewahrt wegen irgendeiner Situation, die jetzt hier nicht zu nennen ist. Und da haben wir das Gefühl gehabt, so eine Person, die erlebt es auch, das Krebsgeschwür in der Seele. Ja, Murren, Hadern, Neid. Und das Letzte in diesem Zusammenhang ist auch in Vers 12. Ich lese nochmal. Du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Frommer Stolz. Wir. 12 Stunden gearbeitet. Wir haben doch eigentlich die Arbeit gemacht. Wir. Ich. Im Text, in diesem Leben der Jünger Jesu lässt sich erkennen, dass auch die Charaktersünde Stolz mit im Spiel ist. Wir haben die Arbeit gemacht. Wir haben den meisten Einsatz gehabt. Wer viele Dienste in der Gemeinde hat, sich mit anderen vergleicht, die nicht so aktiv sind, neigt leicht zu frommem Stolz, ohne dass er sich dessen bewusst wird. Stolz, frommer Stolz, ist die hartnäckigste Sünde, die wir von uns aus, vom Menschlichen her, selbst an uns nicht erkennen. Es sei denn, dass das Wort Gottes uns so trifft und uns klar macht, was im Inneren abläuft. Oder was auch ganz wichtig ist, wenn wir im Gebet sind, im Gebet der Geist Gottes uns plötzlich zeigt, wie es in unserem Herzen aussieht. Als ich als über viele Jahre Pastor war in der Gemeinde, habe ich mich auch voll eingesetzt, auch beim Bau der Friedenskirche. Und wenn ich dann gesehen habe, wie andere Leute sich nicht so eingesetzt haben, dann habe ich die auch gering eingeschätzt. Was war das? Da mir das der Herr im Gebet gezeigt, es war frommer Stolz. Wie die Pharisäer ja auch. Der Pharisäer ging mit dem Zöllner in den Tempel. Sie haben beide gebetet. Der Pharisäer, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie jener Zöllner. Der andere auf den Knien, oh Gott, vergib mir meine Sünden. Das sind die großen Unterschiede. Da unser Gleichnis eine spezielle Botschaft an die damaligen Jünger war, und das muss man einfach sehen, dieses Gleichnis war für diese 12 Jünger, das war ihre Ansprache. Da dieses Gleichnis eine spezielle Botschaft an die damaligen Jünger war, schauen wir mal ihre Nachfolge zur Zeit Jesu an, in der auch frommer Stolz sichtbar ist. Zum Beispiel haben die Jünger Jesu untereinander diskutiert, wer der Größte von ihnen ist. Alle wollten groß sein. Wer ist der Größte? Da holt Jesus sie von ihrer Position runter und sagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Oder die beiden Jünger, Johannes und Jakobus, die wollten zur Rechten und Linken des erhöhten Christus sein, auch groß sein wollen, Macht haben wollen. Auch Jünger Jesu können zu frommem Stolz neigen, weil sie bei anderen auch groß, bedeutsam, geachtet und in gutem Ansehen geehrt werden wollen. Steckt alles in uns drin, ohne dass wir das oft merken. Darum ist es das Wort Gottes, das uns diese Dinge aufdeckt. Und ein Schwergewicht dieses Gleichnisses ist, das aufzudecken, dass vieles auch bei Jüngern Jesu noch im Verborgenen aufgedeckt wird, geheilt, gereinigt wird, geheiligt wird. Die Zwillingsschwester des Stolzes ist Bitterkeit. Wenn man nicht die Anerkennung von anderen bekommt, die man von ihnen erwartet, die erste Gruppe in unserem Gleichnis war wahrscheinlich auch gegenüber dem Hausherrn verbittert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht nur stolz und verärgert waren, sondern dass sie auch verbittert waren, dass der Hausherr mit ihnen so umgeht, weil das völlig unlogisch und ungerecht schien. Weil ihre Tagesleistung nicht gewürdigt wurde, waren sie verbittert. Mit Gott im Clinch, im Herzen wenigstens, ja. Fazit: Murren und Hadern mit Gott, Neid, Stolz und Bitterkeit sind meist unerkannte Charakter- und Verhaltenssünden, die unsere Beziehung zum Herrn belasten. Es sind die kleinen Füchse im Weinberg, die den Weinberg verwüsten. Das kommt aus dem Hohelied. Das heißt so viel, man sieht große Sünden sofort, weiß jeder gleich, wo man dran ist. Aber bei den Charaktersünden, das sieht man nicht so schnell. Das sind diese kleinen Füchse, die man nicht sieht, aber sie verderben den Charakter und auch Beziehungen zu Gott. Das ist eine sehr ernste Botschaft. Vers 13 bis 14. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einem von ihnen. Sie hatten die erste Gruppe hatten einen Sprecher. Der Hausherr aber antwortete und sprach zu ihm: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Man sieht hier, dass der Hausherr das Unrecht hier schon mitbekommen hat, wie sie es gemeint haben. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Wie reagiert der Hausherr? Jetzt wird es auch spannend, auch unlogisch. Er reagiert in Güte. So ist Gott. Nicht im Zorn, wie die erste Gruppe auf ihn reagiert hatte. Er nennt den Sprecher, den Rebellen, wie sagt er hier, zu ihm, er nennt ihn Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Er nennt ihn Freund. Er hält auch diesem Jünger, der ein Rebell ist, die Treue. Gott hält ihm die Treue. Die Bibel sagt, wenn wir untreu werden, ist der Herr treu, bleibt der Herr treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, während wir aber oft hier Schiffbruch erleiden. Freund, sagt er zu ihm. Der Hausherr überführt ihn von seiner Charaktersünde und sagt, warum blickt dein Auge so böse? So böse? Er will damit sagen, das, was böse ist, das sind die Charaktersünden, die nicht erkannt werden, die nicht in die Buße, in die Heiligung einbezogen werden. Das sind einfach diese Dinge, die im Verborgenen, die kleinen Füchse im Verborgenen in uns noch sind und nicht in die Freiheit der Vergebung und Versöhnung gekommen sind. Hoffe nicht, dass ich zu streng heute bin. Und er verurteilt ihn auch nicht. Und schließlich beschenkt er ihn, indem er sagt, nimm das Deine und gehe hin. Er schickt ihn auch ins ewige Leben, obwohl so viele Mängel in seinem Leben, so viele Mängel in den Herzen der ersten Gruppe sind oder waren. Nimm das Deine und geh hin, so ist Gott. Fazit, so ist der Charakter Gottes. So ist der Vater im Himmel, seinen Jüngern gegenüber. Allein durch Güte und Gnade. Ich lese mal Epheser 2, 8 bis 9. Allein durch Gnade und Güte und Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Der Weg zum ewigen Leben ist aus Glauben und Gnade geebnet worden durch das Opfer Jesu Christi, der unsere Sünden am Kreuz gesühnt hat und uns mit Gott versöhnt hat. Der Bruch zwischen der ersten Rebellengruppe und dem Hausherrn wurde durch die Güte und Treue Gottes wieder geheilt. Das nehme ich an. Denn die Bibel sagt an anderer Stelle, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes uns zur Buße leitet? Da hoffe ich doch, dass da hier schon noch Buße geschehen ist, dass sie erkannt haben, wie es um sie steht und sie sich wirklich dem Herrn zugewandt haben in Reue und Bekenntnis und dass da diese Heilung entstanden ist. Hier könnte man die Predigt beenden, wenn man Gott sieht und erkennt, wie er reagiert. Und wenn man auch erkennt, wie es selbst auch bei Jüngern Jesu im Herzen aussehen kann. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, ich habe noch ein paar Minuten, ja? Ja, mach nicht zu lange. Jetzt wird es noch spannend. Vers 16, ein Vers, der mir auch früher viel Gedanken gemacht hat. Vers 16, so werden die Letzten Ersten sein und die Erste werden Letzte sein. Es gibt also Erste und Letzte im Reich Gottes. In unserer Geschichte ist zuletzt ein Ausspruch Jesu erwähnt, der sehr rätselhaft ist, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Dabei denkt man an einen Wettkampf, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Bei einem Wettkampf gibt es deshalb durch eine Jury eine Beurteilung, eine Bewertung. Und so ist es auch im zukünftigen Reich Gottes, dass alle Jünger Jesu, die dem Ruf des Herrn gefolgt sind, vor dem Preisgericht Jesu Christi eine Bewertung erfahren. Jeder Einzelne. Es ist natürlich im ewigen Reich Gottes nicht eine Jury, wie im Gericht oder sonst wo, sondern es ist der Herr selbst. Wir lesen hier im 2. Korinther 15, denn wir alle müssen vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird, alles, was verborgen ist, ans Licht kommen wird, dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder Böse, das er in seinem Leben getan hat, nicht verurteilt, sondern beurteilt, bewertet wird. Das Gute und das Böse. Ja, was meint die Schrift damit? Wir sind doch gerettet, wir sind doch im Himmel. Was hat das mit Gut und Böse noch zu tun? Ja, es hat damit zu tun, das Gute in diesem Gericht vor dem Richterstuhl Christi. Da geht es nicht um eine Verurteilung, sondern um eine Bewertung, wie ich schon gesagt habe. Das Gute ist das, dass wir als geistliche Frucht, dass wir geistliche Frucht in die Ewigkeit einbringen. Das ist das Gute. Nicht zuerst die Werke, nicht zuerst unser Eifer, unsere 12 Stunden, die wir abgeleistet haben. Es ist die geistliche Frucht, die Charakterheiligung, von der die Schrift hier spricht. Es geht um die Heiligung unseres Charakters, damit wir dem Bild Jesu gleich werden oder verwandelt werden. Das ist geistliche Frucht, die Veränderung und Heiligung unseres Charakters. Da lese ich eine ganz bekannte Stelle auch, die jeder von uns vielleicht auch auswendig weiß. Wir lesen hier, denn die er, also Gott, die Gott vorher erkannt hat, also vor Grundlegung der Welt, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also Nachfolge, ewige geistliche Frucht hat mit der Veränderung unseres Wesens und unseres Charakters zu tun, dass durch unser Leben Christus verherrlicht wird. Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, Gold, Silber und Edelsteine, ich lese es auch mal, das lohnt sich noch, oder das heißt, ich sage es einfach so frei. Er sagt, Jesus Christus ist der Grund, aber wir sollen zusehen, wie wir auf diesem Grund aufbauen. Gold, Silber, Edelsteine oder Heustrohstubbeln, auch wieder Bilder. Das heißt, Gold, Silber und Edelsteine ist eine geistliche Frucht, die einen ewigen Lohn bringen wird. Und solche Jünger, die durch Umkehr, Buße und Erneuerung sich vom Heiligen Geist zubereiten lassen, werden im zukünftigen Reich Gottes die Ersten sein. Damit ist dieses Problem schon gelöst. Geistliche Frucht wirken durch Heiligung unseres Charakters. Das Böse, was ist das Böse? Ist das, was wir bei der ersten Gruppe als Charaktersünden gesehen haben, die im Leben der Jünger in ihren 12 Stunden ihrer Lebenszeit ihre Sünden toleriert und bagatellisiert haben und nicht in die Buße gegangen sind, trotzdem im Himmel? Sie werden mit dem Bild Heustrohstubbeln bezeichnet, die im Feuer der Bewertung in Rauch aufgehen. Solche Jünger werden dann Schaden erleiden, der nach meiner Meinung in der Ewigkeit mal ein ganz großes Bedauern auslösen wird bei Jüngern Jesu, wenn sie feststellen, sie haben sich nicht zubereiten lassen. Sie haben Heustrohstubbeln im Bild gebracht und als das verbrannt war im Feuer der Prüfung, war nichts mehr da. Solche Jünger Jesu werden dann in der Ewigkeit die Letzten sein. Schon starker Tobak. Die Bewertung unseres Lebens in der Ewigkeit entspricht einem natürlichen und einem geistlichen Gesetz. Da sagt der Apostel in Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer das mal erlebt hat, wie Gott einen innerlich auffühlt und verändert, der weiß, was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber das ewige Leben ist garantiert durch die Güte und Gnade Gottes. Wohlgemerkt, die werden nicht verloren sein, aber sie werden keine geistliche Frucht haben. Und wenn Jesus zum reichen Jüngling gesagt hat, folge mir nach, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das ist ein Schatz, wenn man Gold, Silber, Edelsteine hat und dann Gott in vollkommener Weise auch in der Ewigkeit dienen kann, dann ist es das größte Glück, das ein Jünger Jesu bekommen kann. Amen.